Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bitcoin im Turm. Heute haben wir uns was Besonderes überlegt und den Podcast zusammen mit dem 21-Team gemacht. Wir haben Carsten Otto eingeladen, um eine kleine Expertenrunde zu Routing Notes zu machen. Viel Spaß dabei!
Willkommen zu unserer ersten Note Lightning Folge. Wir sind heute zu viert. Neben meiner Wenigkeit, dem Markus, haben wir heute den Carsten. Hallo Carsten.
Guten Abend.
Den Simon von Bitcoin im Turm.
Hallo zusammen.
Wir machen das ja heute zusammen, oder Simon, als Kooperation?
Genau, ja. Wir sind beide zeitgleich quasi auf den Carsten zugegangen und dann dachten wir, dann machen wir es auch einfach zusammen.
Okay, und den Joko,
Moin.
Unseren Lightning-Experten. Und wir legen jetzt gleich mal los. Für was verwendet man eigentlich seine Note? Wer sollte denn sowas aufsetzen? Ich meine, man kann ja eine Note aufsetzen, um einfach seine Zahlung darüber laufen zu lassen. Oder man setzt eine Note auf mit vielen Verbindungen, um als Routing-Note zu fungieren. Also Carsten, du hast ja eine der besten Notes hier. Du bist ja ziemlich weit oben im Ranking. Wie auch immer man das sehen mag, das ist so ein Ranking. Aber du versuchst ja ein gutes Routing-Note aufzusetzen, oder?
Genau, das hat sich im Laufe der Zeit so ergeben. Ich brauchte den Rechner für nichts und habe gemerkt, dass das Lightning-Network interessant ist. Ja, und wenn man da mitspielen will, muss man Kanäle haben. Und im Laufe der Zeit sind so viele draus geworden, dass es ein richtiger Routing-Note geworden ist.
Und was ist deine Motivation eigentlich dahinter, so ein Routing-Note zu betreiben?
Ich würde sagen, das ist die Begeisterung an der Technologie, immer was zu basteln und nachgucken zu haben. Also hier solche Listen, in welcher Form auch immer, das finde ich interessant, wenn sich da was tut und die Zahlen hochgehen. Überhaupt mal am Ball zu bleiben und zu gucken, dass es wirklich funktioniert. Ich meine, wenn man das Papier dazu liest, dann findet man das vielleicht erstmal ganz schick. Aber wenn man dann merkt, aha, der eigene Knoten, der einfach nur da rumsteht, der wird mehrmals am Tag oder wie oft auch immer benutzt, das finde ich einfach hochinteressant. Und da merke ich dann auch, dass es irgendwie hilft. Also es löst jetzt noch keine großen Probleme auf der Welt, aber es treibt die Technologie voran und ich bin halt am Zahn der Zeit dabei.
Und Joko, du machst es ja, du lebst ja praktisch von deiner Note.
Schön wär's. Nee, ähnliche Gründe wirklich. Am Anfang halt viel ausprobiert und so. Und wenn man halt, ich habe letztes Jahr angefangen, ein Lightning Note zu betreiben und am Anfang natürlich ganz wenig Bitcoin drauf gesendet, um hier und da mal einen Channel für 100.000 Satoshi aufzumachen und mal zu gucken, wird da was geroutet oder nicht. Und nach dem ersten Payment direkt gemerkt, so, ja, cool, jemand hat meinen Note benutzt, endlich geht's voran. Das ist dann halt irgendwie auch ein cooles Gefühl. Und damals ging es auch, also mir ging es auch überhaupt nicht um die Fees oder so, sondern einfach Teil eines Netzwerks zu sein, Teil der Entwicklung auch von Bitcoin irgendwie zu sein. Weil ich glaube, jeder hier im Gespräch ist sich ziemlich einig, dass Lightning irgendwie die Zukunft von Bitcoin ist, von Bitcoin-Transaktionen ist. Und ja, da halt irgendwie teilzuhaben, ist halt mega nice.
Okay, Simon, du hast ja eine andere Philosophie wie wir. Also du baust ja jetzt auf kleine Channels, hast du mir gesagt.
Genau. Also, das heißt andere Philosophie. Am Ende kommen wir später vielleicht noch mehr dazu. Also erstmal auf die eine Frage, Motivation generell ist natürlich ähnlich. Wie kann man das Netzwerk unterstützen und auch welche Dynamiken entwickeln sich daraus und wie funktioniert das Ganze überhaupt? Wie funktioniert überhaupt so eine Marktdynamik oder so eine Route von den verschiedenen Rollen, die du auch schon angesprochen hast? Weil tatsächlich ist ja so, dass man in dem Markt hat man halt die Händler und man hat natürlich auch die Konsumenten und irgendwie muss das Geld von dem einen Punkt ja zum anderen kommen. Und da jetzt durch kluge Strategien oder sinnvolles Verwalten des Nodes da sich zu positionieren, ist natürlich auch eine ganz interessante technische Herausforderung. Und das sich durchzudenken und zu überlegen, wie das funktioniert, auch die Muster zu sehen, die dann, ich meine, das seht ihr ja auch auf euren Nodes, wenn dann wieder plötzlich 20 Routings zum fast gleichen Preis kommen, hintereinander, wo man sich denkt, okay, was geht hier gerade ab? Einfach weil verschiedene Protokolle Applikationen oder Skripte getätigt werden, die halt verschiedene Muster erzeugen. Das ist natürlich schon alles spannend zu sehen. Bezüglich Philosophie, es ist so eine Sache. Wir haben den Status quo und wir haben die Zukunft. Ja, und Ich bin eher ein Verfechter für kleinere Channels. Im Moment glaube ich nicht, dass es allzu viel Sinn macht, weil der Bitcoin-Preis in dem Niveau ist, wo wahrscheinlich größere Channels mehr Sinn machen würden. Frage ist natürlich, wie sich das in die Zukunft entwickelt. Lass mal Bitcoin-Preis Ende des Jahres 10-mal so hoch sein, wie wir es alle erwarten, dann heißt es natürlich, dass eine große Channel auch plötzlich 10-mal so viel Kapazität in Fiat gerechnet hätte. Und da ist natürlich dann die Gefahr, dass viel Liquidität einfach ungenutzt im Kanal liegt, weil das Balancing einfach auf einer viel kleineren Skala passiert zum Beispiel. Und ja, das ist jetzt nur eine Theorie natürlich, aber es ist natürlich interessant zu sehen, inwieweit das Sinn macht, das nicht Sinn macht, wie man sich positioniert und was am Ende und auch in 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren eine sinnvolle Channel-Strategie auch einfach ist.
Okay, du meinst also, es ist besser, viele kleine Channels zu haben, als ein paar große?
Ich denke, ja, dass also viele, ja, sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt verschiedene Szenarien, die abgedeckt werden müssen. Es gibt verschiedene Nischen, die man besetzen kann. Im Moment gibt es so ein paar allgemeine Regeln oder Erfahrungswerte und Theorien, die aufgestellt sind, die gerade sehr viele machen. Das heißt, auch die Konkurrenz ist natürlich in dem Fall sehr, sehr groß, weil die ja das gleiche Setup fahren. Das heißt, das sind direkte Konkurrenten zueinander. Klar, da wird sich einer durchsetzen oder die es am besten können, die werden am meisten Fees dadurch auch generieren, sage ich mal. Aber der Konkurrenzkampf ist ja sehr groß. Die Frage ist, gibt es auch andere Strategien, die nicht so stark besetzt sind zum Beispiel, und kann man denen dann heute auch gute Fees erzeugen, die, weil sie einfach eine Nische belegen, vielleicht mehr auf Microtransactions und nicht so auf die großen zum Beispiel gehen, mit denen man dann auch rentabel noch betreiben kann. Wobei rentabel hier ist natürlich alles noch. Ich meine, heute rentabel sind vielleicht 2 oder 3 Nodes, wenn überhaupt. Aber in die Zukunft gedacht natürlich. Eine rentable Strategie entwickeln, beziehungsweise auch dann die Tools zu bauen, mit denen man das automatisiert auch machen kann.
Wie groß sind deine Channel, wenn ich fragen darf?
Also die großen Manager sind 1 Million Zertaschen.
Okay, und die kleinsten?
Nee, also ja, die kleinen sind, weiß nicht, 500.000 oder so. Also die sind alle.
Ah, okay, also wir reden hier trotzdem nicht über
super kleine Channel. Genau, wir reden von 500.000 bis 2 Millionen in dem Bereich. Ja, ich habe vielleicht noch einen 4 Millionen Channel, aber es geht nicht in die, also drüber hinaus geht es erstmal nicht. Das sind so 50 Channels ungefähr im Moment. Mhm. Und alle gebalanced. Und ja, ich weiß, Transaktionsvolumen, das ist jetzt nicht 100, auf den halben Monat sind es so 100 Transaktionen, wo es drüber gegangen sind.
Okay.
Carsten, was ist so deine Strategie? Oder meine Frage wäre erstmal, was sind eigentlich gute Peers, mit denen man sich verbinden sollte? Sind das unbedingt die Top-Peers?
Okay, ich interpretiere die Frage mal als, hast du eine Strategie? Da bin ich mir nicht so sicher. ich probiere sehr viel aus. Ich habe im Laufe der Zeit viele Fehler gemacht. Strategie, ja, bei mir sind es größere Kanäle. Wenn ich selber welche aufmache, tendiere ich jetzt zu Schmerzgrenze 5 Millionen Satoshi, lieber mehr. Es kommt auf die Peers an, also zu einer Börse zum Beispiel lohnen sich meiner Ansicht nach 5 Millionen Satoshi nicht. Das muss deutlich mehr sein. Aber so viel habe ich halt auch nicht immer. Das ist auch noch so ein Problem. Kennt ihr ja. ansonsten Strategie, ja, ich beobachte im Moment sehr fleißig und gehe so in Richtung Micromanagement, also automatisiert, wie es halt geht. Weil ich auch so viele Kanäle habe, dass ich das nicht mehr anders hinkriege. Also einfach mal, was ich früher vor Jahren gemacht habe mit LND, Autopilot heißt es, glaube ich, einfach mal Kanäle aufmachen. Das war eine super schlechte Idee, beziehungsweise ich habe daraus gelernt, aber es hat nicht gut funktioniert. Deswegen lieber drauf gucken, was für Informationen habe ich, dann vielleicht ausprobieren, ist meine Intuition richtig und daraus dann lernen. Zum Beispiel Loop, werden wir bestimmt auch noch drüber reden. Möchte ich da wieder hin oder war das eine schlechte Idee? Welche Gebühren möchte ich dafür verlangen? Und solche Entscheidungen wirklich sehr bewusst zu treffen. Das ist leider ein Umfeld, wo ich sehr wenig selber weiß und das heißt, sehr viele Unsicherheiten einfach in Kauf nehmen muss.
Kannst du diese potenziellen Partner klassifizieren? Also du hast jetzt zum Beispiel eine Börse erwähnt, ja. Aber wer sich Shops oder also versuche auch anhand solcher Kriterien zu schauen, okay, was ist das was für Art von Transaktionen würdest du in die Richtung erwarten und wie groß die Transaktionen auch sind?
Ja, also was da konkret drüber geht, ist schwer zu sagen. Aber ich gucke schon drauf, dass ich wenigstens ein Gefühl dafür habe, was das für ein Knoten ist, bevor ich einen Kanal aufmache oder spätestens, wenn ich den zweiten Kanal aufmache oder vergrößere oder irgendwas in der Richtung. Also es gibt eben die Börsen, die sehr viel Traffic haben, sehr große Transaktionen, sehr viel Volumen geht dadurch. Da muss man darauf vorbereitet sein und man muss auch davon ausgehen, dass es relativ wenig gibt, was in die Richtung kommt, die man gerade gerne hätte. Also meistens geht es zu den Börsen hin und nie wieder zurück. Vielleicht ändert sich das irgendwann.
Das kommt aber auf die Börse an. Zum Beispiel bei Allen Markets ist es genau andersherum.
Ja, genau. Mhm. South Exchange hat mir auch in einem Rutsch mal, was war das, 14 Millionen Satoshi oder so geschickt. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Man weiß halt nicht, was kommt.
In einem Normalfall,
ja, das war eine richtig große Transaktion. Ja, ansonsten gibt es noch die, ja.
Nochmal kurz zu diesem Einwand. Ich sehe das ja auch bei mir, wenn ihr hier gerade schaut, die Bitfinex, da geht fast alles hin. Und Allen Markets, es ist andersrum. Da ist dann immer die Liquidität bei mir. Das ist das, was du gemeint hast, oder Joko?
Genau, das ist das. Also Bitfinex braucht eigentlich immer Outbound-Liquidität, beziehungsweise auf deren Seite Inbound-Liquidität, das ist ja bei dir Outbound-Liquidität. Und Allen Markets saugt mir die Outbound-Liquidität jedes Mal aus. Also das ist dann halt auch, ja?
Genau, also ist mir auch aufgefallen. So, die haben auch die Strategie, sobald irgendeine Transaktion zu denen geht, kommt danach sofort wieder eine, die das leert.
Ja, das ist aber, glaube ich, nicht deren Strategie, das ist, glaube ich, einfach, wie die Leute das da hinschicken, oder?
Oder es sind sehr aggressive Rebalance-Skripte.
Das kann sein, ja.
Ja, oder sie wollen halt die Liquidität nicht in ihrem Kanal gebündelt haben. Sie brauchen vielleicht die Liquidität auch. Also die wollen das dann in On-Chain haben oder sie wollen es, brauchen es vielleicht sogar auch in Fiat, weil sie ja selber als Marktplatz auch Ausgaben haben und so. Mhm. Allen Markets ist vielleicht nicht das ideale Beispiel dafür, aber so ein klassischer Händler, der ja an sein Geld auf das Geld zugreifen muss, um dann seine eigenen Kosten wieder zu betätigen, der muss ja relativ zeitnah auch wieder die seine eigene Inbound wieder rauskriegen und
umbauen. Das wird's erklären, ja.
Also ich habe das bei Loop erfahren, da geht sehr viel hin und da habe ich, glaube ich, ein, zwei Mal nur gehabt, dass was zurückkommt, also nicht der Rede wert. Und bei denen ist das Geschäftsmodell so, dass man innerhalb des Lightning Networks als Händler zum Beispiel sein Geld da hinschickt und dann on-chain für Rechnung bezahlen, was auch immer, ausgezahlt bekommt. Und dafür braucht der Laden entsprechend Liquidität on-chain und muss dafür im Großen und Ganzen im Durchschnitt Kanäle schließen, wo die Liquidität bei denen liegt. Das normale Verhalten bei Loop ist, sobald ziemlich genau 100% des verfügbaren, also des verschickbaren Volumens auf deren Seite ist, machen die den Kanal zu. Und dann machen die mit den Bitcoins, die sie on-chain bekommen, ihr normales Geschäft weiter. Wenn man die Gebühren so hoch macht, dass es lange dauert, den Kanal komplett rüber zu schicken, also das Volumen, dann kann es sein, dass man was zurückbekommt. Dann machen die den Kanal auch nicht bei 50% oder 90% zu. Wenigstens ist das meine Erfahrung. Da kann man also ein bisschen mit rumexperimentieren.
Ist bei mir schon passiert. Also es kann manchmal sein, dass sie einfach die Liquidität brauchen, die schon im Kanal ist, als On-Chain-Liquidität und dann machen sie einfach zu. Habe ich mich letztens geärgert, weil ich einen großen Channel eröffnet habe und der noch nicht mal zur Hälfte geleert wurde.
Ja, also ich habe mich mit Loop aber auch geärgert. Ich habe, glaube ich, 3 Kanäle aufgemacht mit einer viel zu geringen Fee-Rate. Jo. Die wurden dann sofort leer gelutscht und da habe ich dann, weiß nicht, 1500 Satoshi für die Open-Transaktion bezahlt, 4 Satoshi Transaktionsgebühr im Lightning Network bekommen, dann nochmal 1000 hinterher zum Schließen. Das war jetzt auch nicht so das beste Geschäft.
Ja, das ist mir auch vor einem Jahr mal passiert, als ich ganz frisch war. Ich dachte, Loop, prima Node, sehr zentral im Netzwerk. Oh, da haben viele Leute Connections zu aufgemacht, natürlich über Nacht gewartet, bis die Transaktion bestätigt ist für den Channel und am Morgen komplette Liquidität aus dem Channel rausgesaugt und wieder geschlossen.
Das Schließen war das Problem. Also ich finde, das ist ja voll in Ordnung und ich war auch erst sehr begeistert, dass so viel rübergerutscht ist auf die andere Seite. Das sorgt ja dafür, dass mein Knoten benutzt wird und irgendeinen Mehrwert liefert, aber dass sie den Kanal zumachen, generell Kanäle zumachen im Lightning Network, finde ich, ist ein Unding. Bei Loop verstehe ich es inzwischen und bin darauf vorbereitet und inzwischen ist es auch ein Kanal, mit dem ich schon ganz gut wieder Satz reingeholt habe. Aber da habe ich halt auch auf Erfahrung bauen müssen.
Ja, das kann man auch weitergeben an alle, die zuhören. Wenn ihr mit Loop öffnet, stellt die Fees so ein, dass alle Gebühren, die ihr on-chain zahlt, danach kompensiert sind.
Ja, mindestens. Ja. Also ich sag mal 4000 ppm als Fee-Rate ist schon in Ordnung für,
ja, für Loop. Es ist auf jeden Fall nicht zu viel.
Genau.
Ich bin drunter gegangen, aber das muss jeder für sich entscheiden. Man hat ja auch die Konkurrenz. Ne? Also wenn jeder auf 4000 stellt, dann sage ich halt 3999.
Das ist ein Unterbiet, die Konkurrenz. Ja, aber du zerstörst unser Businessmodell.
Ganz kurz zu Fee-Rate. Das heißt also, ihr würdet hier bei der prozentualen Fee-Rate 4000 einstellen, oder?
Genau.
So, ja. Und bei der Base-Fee, die habe ich jetzt mal überall auf Null, wegen der Diskussion. Mhm. Ja, da können wir ja gleich nochmal drüber reden.
Habt ihr eure Base-Fee auch auf Null gesetzt?
Ja.
Simon?
Ja, ich auch. Aber ich hatte es schon davor alles auf Null.
Oh, ja, ich hatte alles auf 1, weil es sowieso eigentlich nicht wirklich Sinn ergibt, eine hohe Base-Fee zu nehmen, meiner Meinung nach. Gab es ja
ein, große ein Satoshi oder ein Millisatoshi?
Ich hatte es auf einen Millisatoshi.
Okay. Ja. Aber wenn ich hier 1 eintrage, dann ist es aber ein Satoshi.
Ja, RTL arbeitet aber mit Millisatoshi.
Okay. Ja, ja. LND auf der Kommandozeile auch, da muss man, also ich mache es jedes Mal falsch.
Genau, da war ja erst noch die Diskussion auf Twitter. René Picard hat es ja angestoßen, dass man das ja machen sollte wegen dem Picard-Payments und dass es eine Unbekannte aus der Gleichung streichen würde und somit halt deutlich einfacher machen würde. Dann hat, glaube ich, Alex Bosworth war das, glaube ich, gesagt, dass das nicht so gut wäre, weil dann alle Zahlungen unter 10.000 Satoshi, die eine 100 ppm-Fee hätte, kostenlos wären, weil LND oder Lightning generell, ich weiß nicht, ob es nur LND macht.
Das ist das Protokoll.
Das Protokoll, die Fee abrundet. Das heißt, wenn ihr 9 Millisatoshi bekommen würdet, kriegt oder 0,9, oder nee, warte mal, es rundet ab. Das heißt, wenn ihr 9 Millisatoshi bekommen würdet, würde es auf 0 Millisatoshi abrunden.
War das nee. Wenn's unter also ich habe so verstanden, dass es auf ganze Millisatoshi gerundet wird.
Genau.
Ganze Millisatoshi. Das heißt, 0,9. Ja, okay. Das heißt, es würde von 0,9 Millisatoshi auf 0 runterrunden. Okay.
Genau.
Das war aber nur, also es wurde gesagt, dass es bei einem 9.999 Sat Payment bei 100 ppm wären es 0 Fees, die du kriegen würdest.
Aber 9.999 Millisat. Das würde später noch richtig gestellt.
Genau, genau. Also da wurde einfach Sat mit Millisat verwechselt und es sind dann, glaube ich, 10 Satoshi-Payments, die du dann umsonst routest, wenn du eine 100 ppm-Fee hast. Ganz ehrlich, wenn mir einer da 10 Sat-Forwards durch den Node jagt, dann habe ich ganz andere Probleme, als dass der 0 Fees zahlt. Also,
Das ist ja im Moment auch eher, ich habe es eben als Shitstorm bezeichnet, eine Initiative, um die Picard-Payments ein bisschen voranzubringen. Da muss ja auch jemand implementieren und es gibt Leute, die sich an den 30 Minuten festhalten. Das wird irgendwann kommen und dann leben wir in einer besseren Welt.
Was meinst du mit den 30 Minuten?
Es dauert ungefähr 30 Minuten, um eine Route zu berechnen.
Ach so. Also ja, aber er meinte ja, er könnte, also in der Theorie würde es wahrscheinlich später irgendwann mal auf unter eine Sekunde oder so gehen,
glaube ich. Ja, also es gibt schon ein paar Optimierungen. Eine haben sie per Zufall gefunden, die macht es deutlich schneller. Aber wenn man da Leute drauf lässt, die ein bisschen Ahnung vom Thema haben und vernünftig programmieren können, dann geht das auch so, dass man im Endeffekt davon profitiert.
Das klingt, als hättest du Interesse.
Das ist nicht mein Bereich, nee. Also ich kriege den Algorithmus verstanden und programmiert, aber vielleicht ich würde mich dann eher an das Papier so ranmachen, dass ich da noch ein bisschen was kommentieren kann. Aber die Implementierung ist ein sehr feines Niveau. Nee, das ist nicht meine Welt.
Wie läuft denn das überhaupt mit dem Routing ab? Ich habe da letztens auch ein paar Sachen drüber gelesen. Wie entscheidet eigentlich zum Beispiel LND, welche Route genommen wird. Erstmal gibt es ja einen Plan vom Netzwerk. Dann merkt sich doch die Node auch bestimmte Channels oder Nodes und erstellt eine Liste, wie gut die sind. Also wie oft haben Payments mit denen geklappt und so weiter. Und hier, die Problematik liegt ja darin, dass wir zwar wissen, welche Node mit welcher anderen Node ein Channel hat, aber wir wissen ja nicht, wo die Liquidität liegt. Also wir wissen zum Beispiel, der Channel ist jetzt 10 Millionen groß, aber wir wissen jetzt nicht, ob die 10 Millionen auf einer Seite oder auf der anderen Seite liegen oder ob die perfekt gebalanced sind. Und wie funktioniert das da im Hintergrund? Kann das jemand erklären, so vom Routing her, wie die das finden?
Ich kann das mal machen. Ja. Also diese Kartenanalogie ist schon mal ganz gut. Es ist eine riesige Straßenkarte. Die Straßen sind die Kanäle und man möchte von A nach B fahren. Diese Straßenkarte ist öffentlich, jeder weiß alles. Aber ganz wichtig, man weiß eben nicht, ob ein Kanal genug Liquidität hat, sprich, ob es eine Einbahnstraße ist und man in die andere Richtung fahren muss. Das ist alles individuell für den Betrag, den man übertragen möchte. Das heißt, mit kleineren Beträgen kann es funktionieren, nur mit größeren dann eben nicht. Dementsprechend ist da eine ganze Menge Unsicherheit. Und die einzige Aufgabe von so einer Route ist jetzt, eben eine Route durch diesen Plan, durch dieses Netzwerk zu finden, so dass jeder einzelne Schritt, jede Straße oder jeder Kanal funktioniert. Und idealerweise sollte das Ganze dann noch wenig kosten. Das Gemeine ist jetzt nur, dass dieses Netzwerk riesig groß ist, dass man nicht einfach mal drauf losfahren kann und ausprobieren kann. Ich meine, darauf läuft es im Endeffekt hinaus, aber man kann nicht alle Möglichkeiten ausprobieren. Und deswegen muss man da eine ganze Menge Ideen reinstecken. Und das, was LND macht, ist zum Beispiel zu markieren, welche Kanäle gar nicht funktionieren, weil zum Beispiel der Peer offline ist oder unerreichbar. Zusätzlich wird markiert, zu welchem Volumen schon eine Transaktion funktioniert hat und zu welchen, und das ist die eigentlich wichtige Information, zu welchen Beträgen eben nicht. Dann muss man es nicht nochmal probieren, es sei denn, man wartet lange. Ja, und mit diesen Informationen bastelt man sich dann eine Route zusammen, probiert die aus, lernt ein bisschen was dazu, probiert es nochmal und irgendwann klappt es. Und das, was in dem Papier von René und Stefan beschrieben wird, ist quasi genau das. Nur, dass man etablierte Algorithmen aus der Graphtheorie da drauf wirft, die ja, unter gewissen Einschränkungen, zum Beispiel das mit der Base Fee, optimale Ergebnisse liefern. Optimal im Sinne, es gibt eine Unsicherheit, aber mit dem Wissen, was es gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, die höchste, beziehungsweise die Gebühren sind die niedrigste.
Also das bedeutet, zurzeit wird sie auf Gebühren optimiert, das Pathfinding, oder? Also Gebühren ist doch jetzt zurzeit das Wichtigste.
Bei LND, soweit ich weiß, nicht. Es ist ziemlich wichtig, aber es ist kein hartes Optimierungsproblem. Mhm. Also ich habe bei meinen Rebalances auch schon öfters Routen gehabt, die zuerst probiert wurden, die teurer sind. Und später habe ich dann weniger bezahlt und dann hat es halt auch funktioniert manchmal.
Ja, das habe ich auch verstanden, dass zum Beispiel, wenn Sie mal versuchen, über deine Node etwas zu routen und das klappt nicht, dann kriegst du einen schlechteren Score und die versuchen sich halt eine Karte zu machen, wo es am besten funktioniert hat in der Vergangenheit.
Ja, so. Ja, wobei diese Karte auch sehr schnell wieder veraltet. Gerade wenn zum Beispiel mein Knoten ständig benutzt wird, dann ergibt es wenig Sinn, da eine halbe Stunde später nochmal drauf zu gucken, dann kann die Welt wieder anders aussehen. Also da geht es dann wirklich nur um wenige Minuten, die man sich diese Informationen zwischenspeichert. Und nur weil ein Kanal von meinem Knoten vielleicht gerade nicht benutzbar ist, heißt das ja nicht, dass die 100 anderen schlecht sind. Das sind alles Heuristiken, die man da benutzt und es ist bei weitem nicht so gut, dass man das weltweit für Kaffee kaufen einfach mal so benutzen kann. Und deswegen sind so Ideen wie dieses Pickard Payments extrem hilfreich, um das praktikabel zu machen. Also mit diesen Unsicherheiten klarzukommen.
Ja, ich meine, so wie ich es verstehe, wird da ja dann auch anhand der Informationen, die man beim Suchen der Route zur Verfügung gestellt bekommt und dann sieht, dann halt für diese Berechnung der Wahrscheinlichkeit dann mit rangezogen. Und ich denke, das kann man natürlich beliebig erweitern. Das sind einfach nur Machine Learning Modelle. wahrscheinlich die da die Wahrscheinlichkeiten berechnen. Es ist die Frage halt, welche Informationen sind sinnvoll, weil, wie du ja sagst, viele Informationen einfach sich zu schnell ändern, als dass ich da langfristige irgendwelche Pläne machen kann.
Genau, also dieses Machine Learning basiert darauf, dass man ohne einen dedizierten Algorithmus möglichst viele Informationen, wertvolle Informationen reinwirft und dann guckt, was das bedeutet. Und da könnte dann zum Beispiel rauskommen, ja gut, so ein Knoten, der im Tor-Netzwerk hängt, ist x Prozent schlechter im Schnitt oder ein Knoten mit vielen kleinen Kanälen hat Vor- oder Nachteile, lasse ich das mal offen. Das könnte Machine Learning relativ gut hinbekommen. Aber wirkliche Routen zu berechnen und mit den Wahrscheinlichkeiten umzugehen, dafür sind dann dedizierte Algorithmen deutlich besser bzw. optimal.
Carsten, wenn ich mir hier deine Node anschaue auf dem Terminal, also das ist so eine kleine Rangliste und du hast hier einige Nodes, mit denen du dich verbunden hast, die als Good Peers markiert sind. Manchmal habe ich zum Beispiel jetzt mit Breeze, ich habe einen Kanal mit Breeze, der ist bei mir nicht als Good Peer angegeben. Liegt es daran, dass vielleicht das nicht richtig gebalanced ist oder woran könnte es liegen?
Es gibt verschiedene Kriterien. Der, wie heißt der, Alex Bühl, hat eine schöne Webseite dazu gemacht.
Ja.
Ja, also diese Kriterien sind im Wesentlichen, dass du mindestens auf einer Seite des Kanals genug Liquidität hast und routen kannst. Und ich glaube, der Betrag liegt dabei 1 Million Satoshi. Das ist das, was die Webseite sich als gut überlegt hat. Und wenn du die nicht hast, ist es für diese eine Seite nicht gut genug. Und das wird auch ausprobiert. Das heißt, du musst in der Situation sein, dass von welchem Rechner das auch immer getestet wird, diese 1 Million Satoshi bei dir ankommen. Und dann muss der Kanal zu Breeze auch noch in der Lage sein, also dann musst du die Outbound Liquidity von 1 Million Satoshi haben. Und dann muss es am anderen Ende auch wieder zurück zu dem Testknoten gehen. Und wenn du das alles schaffst, dann hast du ein von zwei Kriterien erreicht für den Kanal. Und um hier gelistet zu werden, reicht es, wenn es in eine Richtung funktioniert. Du kannst aber auf der Seite von Alex, heißt er, glaube ich, nachgucken, Severin. Für welche Kanäle, Severin heißt er, sorry. Auf dieser Seite, die ihr bestimmt verlinkt, kann man dann nachgucken, ob das für eine oder für beide Richtungen funktioniert. Und bei Breeze bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da sehr viel hinschicken kann und relativ wenig nur zurückbekommen kann, obwohl ich mein Bestes gebe, dass beide Richtungen funktionieren.
Ja, bei manchen Nodes ist das schwierig, ja.
Das heißt, ja. Sie proben wirklich jeden Channel einzeln und schicken da Testtransaktionen?
Ja, wobei man natürlich diverse Kanäle in einem Rutsch abfrühstücken kann. Also dann machst du einen riesigen Kreis und dann gehst du halt durch LNBIC 33 und durch Breeze und durch meinen. Wenn es klappt, weißt du für alle, dass es klappt. Wenn es nicht klappt, tauschst du ein paar Knoten aus und findest im Laufe der Zeit Informationen.
Stimmt, das heißt, theoretisch könnten wir das ja mit unseren Rebalancings auch machen. Theoretisch hat unser Node ja die Informationen, er schreibt sie nur nicht nochmal extra auf, oder?
Genau. Also doch, also wenn du LND benutzt, kannst du, wie heißt es, Mission Control nachfragen und Mission Control würde vielleicht sagen, ob mein Knoten zu Breeze gut ist in irgendeiner Form. Nur diese Information ist nur wenige Minuten gültig im Normalfall. Aber das Tooling an sich ist relativ leicht hinzukriegen.
Interessant.
Und Severin hat ja auch so eine Seite, die diese Probetransaktionen verschickt und da kann man dann sehen, was wirklich funktioniert.
Genau, das ist Alan Router. App, glaube ich, heißt die Seite. Genau, lnrouter.app.
Okay, das heißt, um hier in dem Ranking hochzukommen, was muss man da eigentlich machen? Da muss man also große Kanäle haben eigentlich, mindestens, glaube ich, 3 oder 4 Millionen Satoshis waren das irgendwie so.
Na, ich glaube, das Kriterium ist wirklich nur, dass du routen kannst. Sprich, wenn du 1 Million Satoshi hast und die alle auf einer Seite sind und dass du die auch routen kannst und dein Kanal von woanders gefüttert wird, also du eingehende Liquidity hast, dann reicht das schon aus. Ist natürlich das unterste, die unterste Schranke, aber damit kannst du schon gelistet werden.
Ah, okay.
Aber es kommt natürlich noch auf andere Kriterien an. Ne? Sonst werden ja alle Incoming-Channels, die du hast, mit 1 Million Satoshi werden da gelistet.
Man muss nicht mehr natürlich die Frage stellen, warum 1 Million? Also warum nicht 2 Millionen? Warum nicht 5 Millionen? Warum
die
nicht?
Zahl ist beliebig. Genau, also die haben sich gedacht,
das ist halt,
ja, wenn es ein Routing-Peer ist, das sind ja explizit Routing-Peers, das sind keine Access-Peers oder wie auch immer man sie nennen möchte. Die haben die Zahl gewürfelt, die hat keine Grundlage.
Ja.
Aber es ist halt schön rund.
Hm. Da kommen wir auch zum nächsten Thema. Was haltet ihr denn von so Node-Scoring Algorithmen oder also vom Boss-Score zum Beispiel? Gibt es ja BOS von Alex Bosworth, glaube ich, hat den erstellt. Der ist nochmal ein bisschen anders als der Terminal Web Score und hat auch ganz andere Prioritäten, habe ich so das Gefühl. Bei Lightning Terminal bin ich relativ weit oben, auf dem Boss-Score stehe ich überhaupt nicht drauf. Was haltet ihr so von den Scores?
Also, ich sag gleich mal, ich fand es eigentlich ganz gut, als ich vor dir war. Seit ich hinter dir bin, finde ich es nicht mehr so. Finde ich es eigentlich komplett geschmacklos, solche Ranglisten.
Also so geht es ja mit dem Carsten.
Ja, also ich finde es super schön, eine Liste zu haben, wo man seinen Fortschritt messen kann oder wenigstens das Gefühl hat, dass sich was verbessert, dass man gut genug ist, dass man in den Top 10 oder was auch immer ist. Aber ich habe mir auch schon vorher lange die Boss-Score-Liste angeguckt. Das ist mir einfach zu intransparent. Ich habe auch mit Alex Bosworth ein paar Mal gechattet. Da spielen dann vielleicht, er verrät es ja nicht, da spielen dann vielleicht so Sachen rein, wie zum Beispiel, wie oft mache ich ein Fee-Update? Also wie oft sage ich dem Netzwerk Bescheid, 1, 2, 3 Kanäle haben jetzt eine andere Fee-Rate. Und dann sagt er hier, einmal am Tag oder einmal in der Stunde ist zu häufig, ich ziehe dir ein paar Punkte ab. Finde ich auch idiotisch. Man muss wenigstens drüber reden können, ob das jetzt wirklich schlecht ist. Klar, große Kanäle oder viele Kanäle, da kann man sagen, das hat irgendeinen Vorteil, weil da mehr drüber geht. Aber wo ist jetzt die Grenze? Und das ist bei dieser Website deutlich besser, insbesondere für Knoten, die nicht gut sind. Da wird dann ganz explizit gesagt, du hast zu wenige Kanäle oder du bist zu lange offline oder was auch immer der Grund ist. Und die Seite von Severin gibt dann nochmal ein paar Einblicke zusätzlich. Und da kann man dann wirklich, wenn man denn an den Kriterien interessiert ist, daran arbeiten, die zu verbessern. Und das hilft, glaube ich, im Großen und Ganzen im Lightning Network.
Ich glaube, das Problem ist da, beim Boss-Score zum Beispiel, dass der halt, wie du gerade schon meintest, komplett intransparent ist. Keine direkten Informationen, wo du nachgucken kannst, welche Kriterien der mit einbezieht und so. Und korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber zum Beispiel bei Lightning Pool, das ist auch von deinem Boss-Score selber abhängig, oder?
Ja, also es gibt 2 Kategorien, nämlich ob man in der Boss-Score-Liste drin ist oder nicht. Das wird aber, so wie ich es irgendwo gehört habe, bald umgestellt auf dieses Terminal, weil auch beides mehr oder weniger von der gleichen Firma kommt. Also Alex Bosworth arbeitet für Lightning Engineering, heißt, glaube ich, die Firma.
Lightning Labs.
Lightning Labs, gut. Mit der Adresse lightning.engineering. Und die wurden irgendwann mal, er wurde irgendwann mal gefragt, denk dir mal was aus, so eine Liste zu machen, damit wir eine Idee haben, welche Knoten gut sind und welche eben nicht. Und die Idee wurde jetzt weiterentwickelt, nicht mehr unter seinem Privatnamen, und daraus ist dann eben diese Liste geworden. Und das heißt ja auch nur Boss-Score-List, weil irgendwann das in den Dateinamen in der Adresse aufgetaucht ist. Der hat es ja nie wirklich so vermarktet. Das ist organisch entstanden, würde ich mal sagen.
Ich würde auch ganz gerne noch was zu den Scores sagen, weil also die Transparenz, denke ich mal, ist unglaublich wichtig. Es ist eine Gamification erstmal von diesem Aufbau des Lightning-Netzwerks, was erstmal gut ist, weil es ja Leute auch dazu bringt, mitzumachen und das auch, wie du schon vorher gesagt hast, auch versucht, das Ganze zu verbessern und einen besseren Service für das Netzwerk zu leiten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Art von Zentralisierung hier, dass jemand Regeln definiert und auch eine große Masse hinter die Regeln bringt, weil das Netzwerk sich ja natürlich auch so aufbaut, wie die Regeln das machen. Was natürlich dann zu hinterfragen ist auch, ob das die richtigen Regeln sind oder ob das Netzwerk so sein soll. Führen diese Regeln mehr zu Zentralisierung zum Beispiel vom Netzwerk oder führen solche Regeln mehr zu Dezentralität und so weiter? Und also vor allem das Verbinden zu guten Nodes, was natürlich sinnvoll ist auf der einen Seite, ist natürlich aber auch, führt auch dazu, dass natürlich jeder sich zu einem guten Node versucht zu verbinden, was natürlich einen ziemlichen Mehrwert, also vor allem Mehrwert für den guten Node hat. Selber wahrscheinlich. Und deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Es ist so schwer abzusehen, was es für das Gesamtnetzwerk tatsächlich bedeutet und für die Entwicklung des Gesamtnetzwerks. Und deswegen ist auch die Transparenz wichtig, dass man verstehen kann, okay, ist das in meinem Sinne? Will ich, dass es sich in was Zentralisierteres entwickelt oder was Dezentrales oder was Komplettes, Verteiltes oder was auch immer?
Was ich halt so ein bisschen komisch finde, auch bei diesem Terminal Web Score, ist halt dieses ständige Proben von Channel-Liquidität. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das kommt mir schon so ein bisschen vor wie so eine Überwachung deines Nodes. Also wie viel Liquidität hast du auf deinem Node? Und wenn du halt genug Channel geprobt hast, dann hast du irgendwann eine ganz gute Vorstellung, wie viel Liquidität liegt denn jetzt eigentlich auf dem Node? Und keine Ahnung, so richtig, das hat schon irgendwie ein bisschen faden Beigeschmack.
Ich weiß nicht, ob die das jetzt wirklich so, dann ist es eine Liste, trotzdem wissen sie ja nicht, wohin die Transaktionen gehen. Aber noch
nee, das natürlich nicht, aber sie wissen natürlich, wie viel, naja, also wenn du das oft genug machst, dann weißt du auch irgendwann, wo die Transaktionen hingehen. Ja?
Dann musst du ja von den anderen auch wissen.
Ja, genau.
Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Zentralisierung. Ich persönlich habe ja festgestellt, dass solche großen Nodes ja gar nicht so gut sind, um sich da hin zu verbinden. Weil, also jetzt so eine Node, wenn die wahnsinnig viel Inbound-Liquidity hat, dann bedeutet es ja auch, dass sie im Vergleich dazu sehr wenig Outbound-Liquidity hat. Und das ist ja fürs Routing ja auch nicht gut. Ja, also sich damit zu verbinden, muss es nicht unbedingt gut sein, dass dann das stimmt, alle ja dahin wollen. Ich meine, sich mit einer Node verbinden, die dann einen ökonomischen Umsatz hat, macht ja viel mehr Sinn. Also jetzt zum Beispiel Fulmo. Jetzt war die Zitadelle und da haben ja wahnsinnig viele Leute Sets hingeschickt. Das heißt also, da einen Kanal aufzumachen zu so einer Node macht ja Sinn. Oder ja, andere Nodes, die halt irgendein Geschäftsmodell haben, sich dahin zu verbinden. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass jetzt ein Kanal zu Wallet of Satoshi jetzt jeder haben muss. Also das, wie gesagt, da steht mir in Konkurrenz zu anderen und vielleicht eine bessere Node finden, die jetzt diese Liquidität braucht und wo dann Leute auch da Sachen hinschicken, macht viel mehr Sinn. Also diese Zentralisierungstendenz nur durch diese Gamification, das sehe ich jetzt nicht unbedingt. Hat da jetzt eine andere Meinung dazu?
Zweierlei Sachen jetzt. Also die Gamification ist, ich meine, das ist im Endeffekt ein Spiel dann. Ich möchte möglichst weit oben sein und damit, also damit erziele ich ja dann am Ende, so wie du sagst, keine rentable Node. Tatsächlich ist so, man kann einen guten Node haben, wenn man sich die Gedanken macht, wie du es gerade eben im Beispiel beschrieben hast, mit Fulmo sich verbinden, zur rechten Zeit erkennen, wo wird Liquidität benötigt, die bereitstellen. Das ist die Aufgabe von einem Routing-Node. Ob man da jetzt hoch in dem Score ist oder unten, das spiegelt das ja auch nicht wieder. Also ich glaube, wenn man jetzt die Liste, also wenn man wüsste, wie viel Umsatz, die machen die einzelnen Nodes und wie viel die erzeugen können, glaube ich nicht, dass die sich deckt mit der Rangfolge, die jetzt hier von dem Terminal angezeigt wird.
Das glaube ich auch, ja.
Ja, stimme ich auf jeden Fall zu.
Ja, man darf es, also ich glaube, irgendwann nutzt sich diese Gamification ja auch ab. Also irgendwann hat man genug Twitter-Posts gemacht, indem man sich gegenseitig halt ein bisschen aufzieht, ja, und dann wird das auch schon wieder alt. Also,
interessant. Also ich komme auch nicht höher. Das pendelt ein bisschen hin und her, aber ich weiß auch nicht, wie ich das konkret beeinflussen kann, außer wahrscheinlich noch viel mehr Geld reinwerfen.
Hast du mich auch mit Silent?
Ich bin im Clearnet, ja.
Ah, okay.
Unter anderem.
Weil
ich habe mich auch mit mich Silent Bob unterhalten. Sorry.
Manchmal kannst du mich dazu kommen, dass wenn du einen Tor-Node hast, dass die manchmal deinen Node pingen und der ist unerreichbar über Tor und deswegen kannst du manchmal immer 20 Plätze nach vorne, 20 Plätze zurück. Aber ich lasse dich ausreden.
Ja, das passiert. Also Tor ist merkwürdig, aber hat auch natürlich Vorteile, sonst würden es Leute ja nicht machen. Ich habe mich mit Silent Bob unterhalten, also der Person, die den Knotennamen Silent Bob betreut. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Und wir spielen, was das Geld was drauf liegt in einer anderen Liga, also eher deutlich mehr als ich. Aber was so unsere Beobachtungen sind, das ist ungefähr das Gleiche, bei ihm ein bisschen mehr, weil er halt auch mehr Volumen drin hat. Aber wir tauschen öfters die Plätze in der Rangliste. Also diese Liste kann unmöglich Knoten direkt miteinander vergleichen und kann auch keine Aussage darüber treffen, wie gut oder wie viel darüber geroutet wird. Aber so Basisinformationen, eben dass viel geroutet werden könnte oder dass es dass die Liquidität an den richtigen Stellen gibt, das funktioniert schon erstaunlich gut, würde ich sagen.
Was mich auch interessieren würde, ich denke, je weiter man oben ist in der Liste, desto mehr Leute verbinden sich ungefragt wahrscheinlich. Also ich denke, ein Großteil, du wirst wahrscheinlich viel Inbound-Liquidität bekommen haben, einfach durch das Auftauchen in diese Liste und einem hohen Rang. Was natürlich dann auch wieder zu managen ist, was eine ganz andere Problemstellung ist wahrscheinlich für dich. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt, wo natürlich dann auch mitspielt.
Ja, also ich hatte Ende März ziemlich genau eine Bitcoin, ich habe falsch geguckt, doch da. Mitte März ziemlich genau eine Bitcoin Remote Balance und das ist dann nahezu linear hochgegangen auf jetzt ungefähr die Hälfte, also 4,5.
Aber was mir auch noch aufgefallen ist, man will ja auch teilweise nicht mehr so viel Inbound Liquidity haben, vor allem von kleinen Channeln. Also Breeze hat, glaube ich, ein Minimum von 5 oder 10 Millionen Satoshis. Irgend sowas war das ja. Du willst ja nicht die ganze Zeit, dass irgendwelche Leute mit, weiß nicht, 100.000, 200.000 Sets Kanäle zu dir aufmachen. Die musst du ja alle managen. Das ist also ja auch gar nicht.
Theoretisch ist das kein großes Problem, weil Inbound-Liquidität nehme ich eigentlich gerne. Problem bei mir ist, ich lasse das Ganze immer noch auf einem Raspberry Pi vorlaufen. Und ich bin jetzt bei 84 Channels, glaube ich. Und so langsam wird es eng, sage ich mal. Ich glaube, Carsten, du hast eine dedizierte Maschine, glaube ich, also einen richtigen Computer.
Es ist ein Cloud-Rechner, der ist nicht ganz dediziert, aber da steckt schon was hinter, ja.
Okay, und Simon, was benutzt du?
Auch ein Raspberry Blitz.
Ja, und bei 50 Channels ist das alles gar kein Problem. Bei so 80, 90 Channels, ich hab mal gehört, das ist so 100, also die magische Grenze irgendwo, wird schon viel. Ich hatte jetzt ein paar eigenartige Fehler, wo Leute sich nicht mit mir verbinden konnten. Ich weiß nicht, ob es an Tor lag oder an meinem Node, aber ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht, weil ich, dadurch, dass ich jetzt auch etwas weiter oben auf der Liste bin und jetzt halt zum Beispiel die Routing-Node-Guides geschrieben habe, kriege ich halt immer mehr Inbound-Liquidity von Leuten. Mhm. Und das muss ich halt einschränken, indem ich eine minimale Channel-Size einstelle von 500.000 Satoshis, weil halt Leute Channel zu mir aufgemacht haben mit 30.000 Satoshi, 50.000 Satoshi und ich würde das gerne annehmen. Ich hätte damit gar kein Problem, dass ich das habe, aber ich habe dann halt das Problem, dass mein Node erstens überlastet wird und zweitens, dass ich halt meine Channel-Datenbank, also die Channel-DB, die wird halt dadurch auch nur größer und der Node muss noch mehr Gossip sinken von den ganzen Kanälen und so weiter und da kann man nicht jeden Channel leider annehmen, so leid es mir tut. Ich würde gerne jedem Empfänger sagen, bitte verbinde dich mit meinem Node, auch wenn du nur 50.000 Satoshis hast, auch wenn es nicht lohnt, schadet mir nicht, aber
ich glaube, das hängt auch von der Implementierung ab, oder? Ich weiß nicht, ich habe letztens eine Statistik gesehen, ich weiß nicht, ob ich die nochmal finde, wo irgendwie Seed-Lighting ist deutlich effizienter da.
Ja, sagt man zumindest,
ja. Ja.
Carsten, benutzt du LND oder C-Lightning?
Ich benutze LND.
Ah, okay. Also Simon, du wahrscheinlich auch, ne?
Nee, ich benutze C-Lightning.
Ah. Genau. Hast du jetzt gewechselt von LND auf C-Lightning? Weil du ja meinst, du hast einen Raspberry Blitz?
Ich hatte schon immer C-Lightning, ehrlich gesagt. Also ich habe auf dem Raspberry Blitz einfach C-Lightning installiert. Ich habe ja ganz am Anfang schon meinen Node aufgesetzt und da habe ich gleich mit C-Lightning angefangen gehabt und habe ich lange nichts gemacht. Und als ich mir Raspberry Blitz gekauft hatte, habe ich den einfach dann migriert. Also ich hatte davor auch dediziert auf einem Server und dann habe ich die C-Lightning auf den Raspberry Blitz migriert. Und RTL bietet ja auch ein Interface zu C-Lightning. Und ja, jetzt nutze ich da halt dann auch RTL, um so ein bisschen Management zu machen. Und aber vieles halt über die Kommandozeile, dann auch über die Plugins.
Ja, du bist der Einzige, den ich kenne, der C-Lightning benutzt. Also, wie ist denn da die Aufteilung? 80% LND und dann der Rest?
Schick mal einen Link in den Chat. Hier, oder? 25% Anteil von C-Lightning.
Joost Jäger, der hat ja getestet, wie viele Transaktionen pro Sekunde kann so ein Node machen unter verschiedenen, also mit verschiedenen Implementationen. Genau. Und ja, was ich hier so sehe, ist C-Lightning fast doppelt so schnell wie LND.
Okay.
Also, um mal eine Zahl zu nennen, das sind bei C-Lightning 61 Transaktionen pro Sekunde und bei LND mit Bebolt 33.
Okay. Ja, irgendwann wird es dann auch interessant, wie groß die Datenbank ist. Also wer so viele Transaktionen pro Sekunde bekommt über einen längeren Zeitraum, der hat auch ganz andere Sorgen dann. Ja, war schon mal interessant zu wissen, wie die sich vergleichen. Ja.
Kann ich bestätigen. Ich weiß nicht, ob ihr es im Kopf habt, wie groß eure Channel-Datenbank ist, aber meine dürfte so bei 3,5 GB sein oder so. Also schon extrem groß für so einen kleinen Raspberry Pi.
Aber das ist wirklich riesig. Meine ist bei 700 Megabyte oder so.
Oh ja.
Mein Knoten läuft seit über 3 Jahren.
Okay. Also ich hatte das Problem, dass irgendwann Raspberry Blitz nur noch 32, also eigentlich hatte ich das Problem, dass MyNode nur 32-Bit OS angeboten hat. Das heißt, alles, was über 1 GB an ChannelDB läuft, kann nicht mehr geöffnet werden. Und ich bin da ganz nah rangekommen. Also irgendwie, ich glaube, ich war bei 950 MB und war schon ständig am Compacten. Grüße gehen raus an Oliver Gugger, der das Tool dafür geschrieben hat. Aber irgendwann hat das auch nicht mehr geholfen und dann habe ich wirklich meine Fees so hochgesetzt und meine Node so schlecht gemacht, dass ich einfach nicht mehr route, damit meine ChannelDB einfach nicht mehr größer wird, weil sonst mein Node abgeschmiert wäre. Und ja, glücklicherweise kam dann auch, ich glaube, eine Woche oder 2 Wochen später kam die Raspberry Blitz Version mit 64-Bit und die kann dann wieder praktisch unendlich große ChannelDBs öffnen. Und ja, es ist natürlich immer mega unangenehm, wenn man die RTL da, also wenn man RTL öffnet und es dann irgendwie eine halbe Stunde dauert, das Ding zu öffnen. So war das früher, als ich noch eine Festplatte hatte. Hat ewig gedauert. Dann habe ich auf eine SSD geswitcht und dann hat es nur noch 10 Sekunden gedauert. Und jetzt dauert es wieder 30 Sekunden. Aber
Jetzt mal noch ein anderes Thema. Ich glaube, wir sind ja bald bei einer Stunde. Ich glaube, wir könnten noch einige solche Aufnahmen machen und darüber quatschen. ich würde mal gerne wissen, wo es in Zukunft hingeht, was dann eure Meinung dazu ist. Wird das irgendwann mal alles automatisiert werden? Das heißt, das ganze Rebalancing, die Fee-Einstellung. Also es gibt hier, glaube ich, schon Tools, die Fees so einstellen, dass sie praktisch größer werden, wenn die Node in eine bestimmte Richtung läuft. Dass man dann, oder kleiner, also wenn sie gebalanced sind, sind die Fees, glaube ich, dann kleiner. Und wenn es dann komplett in eine Richtung geht, dann werden sie irgendwann größer, die Fees, damit man überhaupt noch was routen kann. Was glaubt ihr, wo geht das hin?
Also ich glaube, jeder, der irgendwie einen Routing-Node betreibt, hatte mindestens schon einmal die Idee, ja, irgendwie muss ich das doch alles automatisieren lassen. Ich kenne auch Dutzende Leute, die irgendwie daran arbeiten, irgendwelche Skripts zu schreiben, um das zu automatisieren, das Rebalancing. Zum Channel-Fee-Einstellen gibt es halt LND-Charge, aber zum automatisierten Rebalancing gibt es halt noch nichts. Muss man natürlich auch immer gucken, ob man das auch wirklich so machen will, weil es geht ja dabei ja immer noch um das Senden von Transaktionen. Und ob man das automatisieren will, ist halt auch immer irgendwie eine gewisse Gefahr, weil du halt Funds verlieren kannst.
Also für C-Lightning gibt es ein Plugin, das heißt einfach Rebalance. Das startet man, dann kannst du automatisch schaut, dass die Channels gebalanced bleiben. Nutze ich aber nicht. Hab ein bisschen damit experimentiert, aber ja, bin noch nicht davon überzeugt, dass ich das Rebalancing so aktiv machen will und die Fees dafür bezahlen. Aber man kann einstellen, welche Fees im Verhältnis zu dem, was man einnimmt, quasi bereit ist zu zahlen. Und anhand der Regel versucht es dann, Routen zu finden, um ein Rebalance zu erzeugen. Und das läuft ja kontinuierlich dann im Hintergrund. Was ich mache im Moment, ist, dass ich ein Skript habe, was mir dann, wenn der Channel sozusagen die Liquidität aufgebraucht ist, dass mir die Fee automatisch hochstellt. Um einfach quasi nach außen zu signalisieren, hey, Leute, versucht es gar nicht mal da, die Route zu nehmen, die wird nicht funktionieren. Das wird auch dann zu teuer.
Sozusagen. Das mache ich auch. Ja.
Und wie machst du das?
Ich habe einfach einen Cronjob laufen, der checkt, wie die Balance gerade ist. Und basierend auf dem habe ich eine quadratische Formel, glaube ich, die dann die Fee anpasst.
Was hat denn der Carsten da vorher für eine Strategie? Der hatte doch auch irgendwas erzählt, was er da macht. Er macht das. Ja. Und zwar war das bei dir doch irgendwas mit praktisch du rebalance, aber schaust halt, wie viel hast du verdient in diesem Channel und mehr gibst du aber auch nicht aus fürs Rebalance.
Die Fees, die Gebühren oder die Gebührenrate anpasst, das ist ein Haufen Hokuspokus, da bin ich auch noch nicht 100% zufrieden mit. Das habe ich erst die letzten paar Tage nochmal komplett neu gemacht. Und zusätzlich habe ich ein Skript, was automatisch für mich Outbound Liquidity erzeugt. Das heißt, ich schicke mir zu den Kanälen, wo zu wenig ist, zusätzliche Satoshis als Rebalance. Und das Ganze basiert auf Rebalance LMD, was ich vor längerer Zeit auch selber geschrieben habe. Und dabei ist die Idee, das mache ich nur für Kanäle als Ziel, also da, wo ich mehr Outbound Liquidity haben möchte. Das mache ich nur für Kanäle, bei denen ich sicher bin, das ist nicht allzu schlecht. Sprich, wo ich im Schnitt mit allen Kosten, die man denn so kennt, mindestens ein Satoshi im Plus bin. Und das sind längst nicht alle, weil ich auch keine Lust habe, auf irgendwelche Kanäle, die einfach nicht funktionieren, noch mehr drauf zu werfen. Die Erfahrung habe ich leider in den letzten Jahren gemacht, dass es sich einfach nicht lohnt, allen Kanälen hinterher zu rennen.
Also fürs Verständnis, wenn sich jemand zu dir verbindet, dann verbindest du zurück, um dann eine Balance auf beide Kanäle zu bekommen.
Nee. Also ich bin sogar aktiv auf Leute zugegangen, die diese Ideen hatten, ich mache einen Kanal, du machst einen Kanal. Ja. Habe ich gesagt, nee, machen wir einfach einen Kanal, der ist doppelt so groß und ich erlasse dir dann ein paar Gebühren oder schicke dir irgendwas wieder zurück oder so. Das ist meiner Ansicht nach besser, weil ich ein Fan von großen Kanälen bin. Aber das, was ich eben beschrieben habe, ist einfach nur Rebalance. Also ich gucke mir einen Kanal an, sagen wir mal zu Bitphoenix. Da kann ich beliebig viel hinschicken. Und wenn der Kanal leer ist, sprich unter einem bestimmten Schwellwert nur zur Verfügung hat, für mich zum Senden, dann mache ich ein Rebalance, was, ich glaube, 100.000 Satoshi dazu packt und irgendwo anders halt wegnimmt. Und das mache ich so lange, bis ich genug habe. Und das mache ich auch nur so lange, bis bei diesem Kanal ich wieder im Minus bin, was meiner Ansicht nach bei bisher keinem Kanal durch Rebalancing wieder passiert ist. Also ich nehme mir nur ein bisschen was an Gewinn weg oder ich hoffe darauf, dass ich später mehr verdiene, als ich jetzt ausgebe und das klappt im Großen und Ganzen.
Okay, also du nutzt die vorhandene Liquidität, um einen Rebalance zu machen, also fügst nicht zusätzlich Liquidität hinzu.
Ja, also ab und zu gucke ich auch schon hin. Also ich hatte, weiß ich nicht, bestimmt schon mal so einen 3-Millionen-Satoshi-Kanal zu Bitphoenix. Dann habe ich irgendwann gedacht, das ist jetzt irgendwie nicht so der Bringer. Und dann habe ich halt einen 35-Millionen-Kanal gemacht. Und der funktioniert deutlich besser. Aber die muss ich halt erstmal irgendwo herkriegen.
35 Millionen, okay. Ich dachte schon, ich wäre mit meinem 10 Millionen ganz gut dabei. Alles klar.
Ja, ich glaube, alle, die hier dabei sind, sind im Großen und Ganzen sehr gut dabei.
Also ich habe keinen 35 Millionen Satoshi-Kanal.
Also ich bin im Dreieck gesprungen, als South Exchange einen Kanal zu mir aufgemacht hat mit 50 Millionen.
Ui.
Okay. Wer war das?
South Exchange. Irgendwo Argentinien, glaube ich.
Das ist so stark. Das wäre auch noch so ein kleiner Tipp, weil ich glaube, für die Zuhörer, So Kanäle zu Exchanges aufmachen, das nutze ich dann auch oft, um Inbound Liquidity zu bekommen. Jetzt mit Bitfinex war es halt so, ich habe halt 10 Millionen da aufgemacht, habe diese 10 Millionen komplett auf die andere Seite geschoben, auf den Account bei denen und habe den dort auf On-Chain gewechselt und zurück. Aber ich denke, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, das zu machen.
Es gab ja Legends, ich weiß nicht, wer es veröffentlicht hat, glaube Async oder so, eine Übersicht, wie groß die Transaktionen sind, diese Routen. Ich weiß nicht, Karsten, ob du das gesehen hast, aber ist aus deiner Erfahrung, hast du dir das mal angeschaut, was so die mittlere oder die Median-Transaktionsgröße ist, die durch deine Kanäle durchgeht?
Nee, Median und Durchschnitten so nicht, aber ich gucke mir schon regelmäßig für einzelne Kanäle sehr genau an, was da passiert. Also ob das zum Beispiel Micropayments sind oder bei Bitfinex, ob ich jetzt 1 Million oder 4 Millionen oder noch größere dadurch jage. Ich gucke mir vor allen Dingen an, welche Transaktionen nicht funktionieren, weil ich zum Beispiel zu wenig Liquidität habe. Da vielleicht mal so eine Warnung an die Zuhörer, hat bei mir erstaunlich lange gedauert, das zu verstehen. Wenn der Kanal 5 Millionen Satoshi groß ist, dann wirst du nie im Leben erfahren, dass jemand 9 Millionen da durchschicken möchte, weil die es einfach nicht probieren. Aber wenn du mal so einen 15-Millionen-Kanal hast, wo aber leider nur 6 bei dir lokal rumliegen, dann siehst du auf einmal, oh, ich hätte auch 9 schicken können. Ja, dumm gelaufen. Da muss man halt ein bisschen gucken, dass man rebalanced oder noch größere Kanäle macht. Und da wird es dann interessant. Aber gerade bei diesen Börsen ist es üblich, dass die Transaktionen riesig sind, aber gesplittet werden, was ja zum Beispiel auch bei diesen Pickard-Payments dann gemacht wird. Und dann sieht man dann so, da hat jemand versucht, 10 Millionen zu schicken, hat nicht geklappt. 20 Minuten später sind es nur noch 5 und dann hat es geklappt und dann habe ich vielleicht 3x5 hintereinander geschickt oder irgendwie sowas. Also allein die Logs und die fehlgeschlagenen Versuche anzugucken, das gibt eine ganze Menge an Erfahrungen, finde ich.
Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber in den letzten Wochen sind die durchschnittlichen Payments, die ich geroundet habe, deutlich kleiner geworden. Also ich hatte früher, waren so, also die übliche Größe, so 300.000 Satoshi pro Zahlung. Und in den letzten Wochen waren das wirklich eher so 60.000, 70.000 Satoshi. Ich glaube, könnte vielleicht daran liegen, dass ich deutlich mehr Kanäle habe und deutlich mehr Leute über mich rebalancen selber. Aber das hat sich bei mir wirklich verändert.
Also ich kriege deutlich mehr. Und ich glaube, die letzte Stunde war die krasseste. Ich habe diese Stunde schon 104 Transaktionen. Und die waren alle winzig. Also insgesamt sind 171 Euro drüber gegangen, wovon aber auch 3 größere Transaktionen dabei waren. Also
Entschuldigung, wir denominieren hier nicht in Euro, Carsten.
Was ist denn da los?
650.000 Satoshi.
Carsten, laufen bei dir eigentlich auch so ganz, ganz kleine Payments durch? So 5 Satoshi, 10 Satoshis? Weil ich kriege ja sowas sehr viel.
Haben wir schon mal zusammen gemacht. Unsere Knoten haben für irgendjemanden 1 Satoshi an Loop geschickt.
Das habe ich auch manchmal tatsächlich und ich frage mich immer, wieso?
Das ist eine Registrierung, so ein LSAT heißt es, glaube ich.
Ah, okay.
Aber ich habe auch schon recht häufig so 4, und ja genau, die letzte Stunde, das waren recht häufig 4 Satoshi.
Und das ist, glaube ich, Breeze bei mir. Also ich kriege das ja nicht als Route, sondern als Payment. Und das ist meistens, wenn irgendjemand sich den Podcast anhört. Und dann werden ja bei uns praktisch die Payments gesplittet. Das heißt, es gehen an die 5 Jungs, ist das eingestellt. Und dann ja geht es ja noch an Breeze und an Podcasting 2.0. Das heißt, 7 Parteien. Diese Zahlung wird auf 7 Parteien aufgesplittet. Und deshalb sind es so kleine Zahlungen, die da reinkommen.
Das wo ist ganz witzig. Wo wir gerade beim Thema Aufsplitten sind, meint ihr denn, wenn mal Atomic Multipath Payments beziehungsweise generell Multipath Payments normaler sind und jedes Wallet das unterstützt, rentiert sich dann so eine Strategie von Simon eher als die von Carsten? Weil Carsten, du setzt ja eher auf größere Channel und weniger Channel und Simon ja eher auf viele kleinere.
Ich denke, dass es den kleineren Kanälen und den Betreibern hilft, weil die dann einen Mehrwert bringen können, auch wenn die Transaktionen größer sind. Aber so wie ich René verstanden habe, sind größere Kanäle statistisch gesehen wahrscheinlicher in der Lage, etwas durchzuschicken. Und auch wenn MPP funktioniert, viele Teile kosten auch mehr Aufwand und jeder einzelne Teil kann fehlschlagen und dann musst du nochmal probieren. Das heißt, wenn du die Gelegenheit hast, von deinen 10 Millionen einfach mal das in 2 mal 5 Millionen zu teilen, dann ist das besser, als ein paar tausend Micropayments draus zu machen.
Das stimmt, ja.
Ja, was ich da interessanter finde in dem Zusammenhang ist, wie wird das Lightning-Netzwerk natürlich dann genutzt in Zukunft? Weil, also diese großen Payments, von denen Carsten jetzt gesprochen hat, ist, warum passiert das überhaupt auf Lightning? Was ist der Zweck dahinter? Weil so ein großes Payment könnte ich ja genauso auch on-chain machen und wird von Gebühren her dann minimal sein.
Aber nicht instant, ne?
Nicht instant, aber trotzdem. Warum muss das instant sein, so eine große Zahlung? Ja, und was wird damit gekauft? Was findet da tatsächlich statt? Und wie häufig kommt es dann vor?
Also wenn du auf Ellen Market willst und mal schnell 50x long gehen willst, dann baust du halt instant. Ja, du, ja. Ich glaube, solche Sachen mit Börsen und so, das wird viel mehr kommen. Hm. Ich glaube schon, dass große Zahlungen, wenn du jetzt irgendwo auf dem Börsenplatz eben eine Position eingehen willst, aber dein Geld nicht dauernd da liegen haben willst, oder vielleicht so von mal zu der Börse, mal zu der anderen, dann macht das schon Sinn, Lightning. Auch für größere Zahlungen. Hm. Oder?
Ja, genau das. Also die Börsen sind primär Kunden für schnelle, große Zahlungen, ja.
Und dann gibt es solche Dinge wie Breeze, wenn man sich einen Podcast anhört, wo man einfach sozusagen dauernde Micropayments macht pro Minute oder ja, einfach kleine Zahlungen, die dann unter 1000 Satoshis sind oder unter 100. Das wird auf jeden Fall auch ein Geschäftsmodell. Also ich denke mal, beides wird in Lightning funktionieren in Zukunft. Ja. Keine meine Meinung?
Alle deiner Meinung.
Habe ich euch so überzeugt?
Ja, ich denke, der Punkt ist ja, dass was die Kleinen können, können die Großen auch. Ja, weil sie einfach größer sind. Die Frage ist natürlich von Gebühren, ob ein Großer dann einfach bereit ist oder mehr verlangen wird und dann die Kleinen mit kleineren Gebühren dann punkten können. Aber ja, das muss man sehen.
Das wäre auch noch so meine Frage. Glaubt ihr, dass auf Dauer die Fees bei Lightning eher steigen werden oder eher niedriger werden durch die Konkurrenz? Weil es werden ja immer mehr Nodes, es wird immer mehr Kapazität, mehr Leute müssen sich um die Routings streiten. Oder wird es halt deutlich mehr Routings geben und die Routings selber streiten sich um die Liquidität?
Ich würde sagen, es geht ein bisschen runter. Unter der Annahme, dass der Bitcoin-Kurs der gleiche bleibt, der hat ja auch einen größeren Einfluss. Aber schwer zu sagen, ja.
Also, ich denke, dass im Moment sind viele da, die experimentieren, die das Netzwerk unterstützen wollen, die laufen aber nicht rentabel. Ja, die Frage ist, was passiert mit denen langfristig, wenn sie sich dann nicht mehr dafür interessieren, wenn sie es das Ding verstanden haben oder nicht verstanden haben, aber einfach das Interesse daran verlieren, dann werden viele von den Nodes auch wieder rausgehen, denke ich. Also wenn wir sagen, wir kommen in eine Welt, wo es wirklich professionalisiert ist, wo die Node betreiben, auch tatsächlich Geld damit verdienen wollen. Und dann hängt es natürlich vom Bitcoin-Kurs selber auch ab, aber vor allen Dingen auch die Fees, die ich verlange, die müssen ja meine Kosten kompensieren. Und wenn man jetzt den Durchschnitt anschaut, also die jetzigen Fees anschaut, dann weiß ich nicht, ob damit prinzipiell die Fees kompensiert werden können. Also im Zweifel brauche ich sogar eine höhere Fee, um überhaupt, damit das Lightning-Netzwerk überhaupt professionalisiert werden kann. Natürlich über das Volumen gleicht sich das auch wieder aus, aber das ist dann halt der entscheidende Punkt. wie viel Kosten habe ich durch Rebalancing, wenn das nötig ist, durch Channel erzeugen, Channel schließen. Und das sind die Kosten, die ich habe. Und natürlich im Server auch noch Hardware und so weiter. Und die muss ich irgendwie reinholen. Und das bestimmt am Ende den Preis, den dann das Netzwerk hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass im Moment wir niedrig sind, weil vielen das egal ist, dieser Preis im Moment. Und später wird sich das natürlich dann auf dem Level einpendeln, dass der faire Preis so viel einfach ist für den Service, der geleitet wird von den Nodes.
Aber da zwei Punkte dazu, Simon. Der eine ist, ist es wirklich das Hauptgeschäftsmodell, so eine Node zu betreiben mit Routing, oder haben diese Nodes ein anderes Geschäftsmodell, siehe Wallet of Satoshi oder Breeze, die einfach nicht über das Routing verdienen, sondern das Routing einfach da sein muss oder die Node einfach da sein muss, um das Geschäftsmodell zu ermöglichen. Mhm. Die verdienen also woanders Geld. Das ist das eine. Und das zweite ist, für mich persönlich, ich will ja diese Node haben, um mich mit meinem Mobiltelefon damit zu verbinden, über meine eigene Node zu zahlen und auch andere Services zu nutzen. Und ich glaube, in Zukunft wird es einfach andere Dinge noch auf der Node geben, die man damit machen kann. Und primär geht es dann nicht mehr darum, da Geld zu verdienen als Routing-Node. Die Frage ist halt, wie viel so wirklich Nodes bleiben übrig, die als Routing-Node Geld verdienen. Das weiß ich nicht.
Genau, aber das, was du beschreibst, würde dazu führen, dass es sich als Routing-Node nicht unbedingt professionalisieren, was ich kann, sondern es bedeutet, dass man wirklich ein Geschäftsmodell braucht und dann den Service zusätzlich zur Verfügung stellt, weil es einfach das Geschäft fördert oder weil es einfach eine Liebhabersache ist oder eine Privatsphäre-Sache oder was auch immer. Aber dann werden die Fees niedrig sein und dann, genau, dann ist das Experimentieren jetzt schön, aber langfristig werden sich dann keine professionellen Nodes wirklich etablieren als Routing-Nodes, sondern nur als Nebenverdienst.
Ja, persönlich glaube ich das ja. Carsten, wie siehst du das? Glaubst du, es wird professionelle Routing-Nodes geben in Zukunft oder haben die ein anderes Geschäftsmodell?
Ich gehe davon aus, dass es die geben wird, schon getrieben aus der Nerd-Szene, also aus Liebhaberei, dann was Gewachsenes. Und wenn es zum Beispiel irgendwann bald diese Pickard-Payments gibt, dann ist es sehr viel leichter, Qualität zu verkaufen und auch einen entsprechenden Preis dafür zu verlangen. Im Moment steht mein Knoten, und also jeder Knoten steht in Konkurrenz zu allen anderen, und es gibt kein gutes Kriterium, was dann sagt, du wirst für eine Route genommen und du nicht. Wenn man jetzt aber vernünftige Algorithmen dahinter hat, dann kann man schon mit großen Kanälen oder mit den Wahrscheinlichkeiten, die dahinter hängen, punkten und etwas mehr Geld verdienen. Ich denke schon, dass das ein interessanter Markt ist.
Joko, was sagst du?
Ich finde das eine interessante Frage, weil ich selbst schon mich gefragt habe, inwieweit ist so von einem Breeze oder von einem Async-Node eigentlich das Geschäftsmodell zu routen? Also, und wie könnte das später zum Beispiel sein bei einem Custodial oder sogar so Halb-Custodial, Non-Custodial Wallet-Anbieter? Wie viel das Geschäftsmodell könnte das Routing selbst sein? Also jetzt nicht direkt von den Usern, sondern generell des Nodes im Netzwerk. Könnte man vielleicht einfach einen Wallet anbieten, wo alle Leute zum Beispiel ihre Liquidität drauf parken? Und anstatt, dass die dann Bankgebühren zahlen, kriegen sie halt einen Teil der Routing-Fees ausgezahlt in Zukunft oder zahlen zum Beispiel gar nichts. Also ich glaube schon, dass das professionalisiert wird. Sehen wir ja auch gerade, wir machen das ja semi-professionell, würde ich sagen. Wir machen das jetzt nicht so wie irgendwie...
Wie der Carsten.
Wir machen das nicht so wie der Carsten. Also wenn das Finanzamt zuhört, das ist Liebhaberei.
Ich glaube, wir sind ja alle noch in dem Bereich, wo das Ganze noch vom Steuerfreibetrag gedeckelt ist, aber sowas von.
Ich freue mich ja, wenn ich meine 300 Routes im Monat angeben darf und die 800 Satoshis, die ich verdient habe.
Ach Markus, du musst einfach ein bisschen gieriger sein, was die Fees angeht.
Ja, vielleicht. Schauen wir mal. In Zukunft.
Ja, ich bin gespannt, was das Ganze angeht. Wir haben, glaube ich, das wird irgendwann richtig professionalisiert werden, aber halt mit so einer, mit halt einem Plebnet, im Hintergrund, wo halt Anfänger sind, die irgendwie ihre eigenen Nodes haben und auf die man dann halt zurückgreifen kann, wenn man sich nicht mehr auf die Großen verlassen kann.
Wir bleiben auf jeden Fall dabei. Der Trend geht ja eh zur Zweit- oder Drittnode. Okay, in dem Sinne, ich würde sagen, da machen wir einen Abschluss. Ich würde mich eigentlich freuen, wenn wir noch eine Runde machen, vielleicht dann ein bisschen spezifischer zum bestimmten Thema. Das wäre ganz cool, glaube ich. Es freut mich, dass ihr Zeit gefunden habt und ich hoffe, es hat euch auch gefallen und den Zuschauern oder Zuhörern auch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja. Ciao, ciao.
Danke. Tschüss. Und verschlüsselt eure Backups.